Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche für dieses Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich gesprochen mit Janosch Kühn. Janosch hat mal das Startup Kolibri Games gegründet, das 2020 an Ubisoft verkauft und mittlerweile einen VC aufgebaut, BLN Capital, in dem er mit seinen beiden Mitgründern Geld in Startups und Fonds investiert. Und er hat mit seinen beiden Gründern das Buch »Mach keinen Quatsch« geschrieben mit dem Untertitel »Wie drei unerschrockene Freunde eines der erfolgreichsten Startups der Welt aufgebaut haben«. Das geht schon mal sehr bold und irgendwie sympathisch los und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich habe Janosch direkt gefragt, warum er denn auf die Idee kommt, sein Startup eins der erfolgreichsten der Welt zu nennen. Das hat er irgendwie ganz schön erklärt. Wir haben gesprochen über die doch sehr verrückte und fokussierte Anfangsgeschichte von Kolibri Games. Wir haben darüber gesprochen, wie Wachstum funktioniert hat, wie sie als Gründungsteam sich weiterentwickelt haben, warum sie eigentlich noch Freunde sind nach so einer Startup-Reise. Das ist ja auch nicht ganz die Norm. Ganz, ganz viele Gründungsteams verzanken sich ja und zwischendrin sind ganz, ganz viele Tipps dabei für alle, die Lust haben und Interesse am Gründen oder die schon mittendrin sind und gerade wachsen. Lasst uns direkt ins Interview starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Janosch Kühn.
Startup Insider Daily. Read Only.
Hallo Janosch, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's wunderbar heute.
Wunderbar. Janosch, du hast mal ein Startup gegründet, das heißt Kolibri Games. Erzähl uns mal ganz kurz davon.
Genau, also ich und ein paar andere haben Kolibri Games gegründet. Das war dann damals 2016. In Karlsruhe hat das alles angefangen. Und Kolibri Games baut eben Spiele fürs Handy und so das unser Durchbruch-Hit. Ich glaube, das war das zweite Spiel, das wir so gebaut haben, war eben Idle Miner Tycoon. Super, super erfolgreich geworden. Weiß gar nicht, ich glaube, das steht mittlerweile bei so 150 Millionen Downloads. Also eine Riesensache. Genau.
Ja, okay. Und dann habt ihr das irgendwann verkauft und habt dann einen Venture Capital Fonds gegründet, BLN Capital. Wir werden über das alles noch reden, denn über diese ganze Geschichte, über diese ganze Gründungsgeschichte habt ihr drei ein Buch geschrieben. Ganz spannender Titel, Mach keinen Quatsch, wie drei unerschrockene Freunde eines der erfolgreichsten Startups der Welt aufgebaut haben. Und jetzt habe ich mir ja eure Zahlen ein bisschen angeguckt, habe mir den Exit angeguckt. Das eins der erfolgreichsten Startups der Welt, finde ich erstmal bold, das zu behaupten. Erzähl mir, warum ihr das sagen könnt.
Ja, es ist natürlich schon sowas, was auch ein bisschen catchen soll. Wir kommen ja so aus dem Gaming-Bereich, vielleicht auch die Hintergrundstory nochmal, wie gesagt, 2016 in Karlsruhe gegründet, sind dann 2018 eben auch irgendwo umgezogen nach Berlin mit allen Leuten und letztendlich dann auch mit Idle Miner Tycoon mega, mega der Hit gehabt, drei, vier weitere Spiele noch produziert und letztendlich 2020 dann die Mehrheit verkauft an Ubisoft und wir waren dann noch so ja gute eineinhalb Jahre dabei, so für die Übergabe, sind dann auch raus aus unseren operativen Rollen. Und das Besondere ist ja, wir haben das alles quasi ohne Investorengelder gemacht. Damals waren wir ein paar komische Studenten in der Studenten-WG und haben da irgendwas und niemand wollte eigentlich mit uns sprechen. So und als es dann halt super erfolgreich war, wir haben ja auch irgendwo nicht mehr das Geld gebraucht, um da eben weiter zu wachsen und hatten deswegen letztendlich auch die Investorengelder und letztendlich auch einen Exit quasi ohne dass wir Investoren auszahlen mussten. Und ich sag mal, Es gibt sicherlich viel, viel größere Exits.
Ja.
Aber schon so unsere Story im Gaming-Space, in Deutschland vor allem, gebootstrapped. Ich glaube, das sieht man nicht so häufig.
Mhm. Okay. Wie ist denn das überhaupt in der Gaming-Branche? Da bin ich gar nicht so tief drin. Gaming und Venture Capital, weil erstmal sind Games ja, gelten ja ganz oft auch als eine Art Kulturgut. Also ich weiß, dass die auch in bestimmte Förderungen reinfallen, in die zum Beispiel auch Theaterproduktionen fallen oder so. Warum investieren Venture Capital Firmen in Games und warum braucht man das überhaupt? Außer als Startfinanzierung.
Also ein interessanter Punkt mit der Kulturförderung und also wie gesagt, ich bin da jetzt eine Weile raus, aber damals, 2016, war es auf jeden Fall so. Da gab es Förderungen zum Beispiel vom Land Baden-Württemberg. Mhm. Und da wird natürlich dann auch so ein Game bewertet wie Kulturgut, wie eine Theatervorstellung, vielleicht wie ein kulturell sehr wichtiger Film über, weiß ich nicht. Ja. Und so wird da der Bewertungsstab eben angesetzt. Und es gab sogar, glaube ich, einen Deutschtest. Wie deutsch ist dieses Spiel?
Das ist ein bisschen witzig.
Ja, ich glaube letztendlich, entweder musst du, okay, dieses Spiel spielt in Deutschland oder wie auch immer, war aber natürlich nicht so. Ich glaube, du konntest den auch bestehen, indem du sagst, hey, keine Ahnung, mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet in Deutschland, glaube ich, dann hast du den schon bestanden. Aber hat lauter so Sachen und die Leute, die da auch, glaube ich, so in der Entscheidung sitzen, die bewerten das halt. Und dann kommt halt jemand und stellt da wie ein Handyspiel, irgendwie lustigen Männchen, die irgendwie in der Mine arbeiten und dann abgelehnt. So. Und das war halt so irgendwie, eigentlich hatten wir ja gar keine Chance, weil das ist ja kulturell nichts Ansehnliches, ja, was wir so, oft so in den Köpfen von den Leuten. Das hat sich natürlich so ein bisschen verändert. Also was es jetzt gibt, gibt's die, ich glaube, Bundesförderung heißt, und da gibt's dann, glaube ich, relativ pauschal, wenn du irgendwie einfache oder wenn du Kriterien erfüllst, keine Ahnung, du brauchst ein Spiel, das kommt auch auf den Markt etc., gibt es, glaube ich, 50% Förderung oder so.
Okay.
Also das ist sehr, sehr dankbar mittlerweile. Aber damals dachte ich mir auch so, okay, darauf kann man kein Business bauen. Ja.
Aber ich meine, es braucht die Startfinanzierung. Da verstehe ich, dass man Geld dafür braucht. Aber irgendwann, also ne, ihr habt ja einfach auch irgendwann gut Geld verdient mit dem Spiel. Und ich weiß nicht, wie hoch die Betriebskosten dann irgendwann sind, aber ein erfolgreiches Spiel, ne, was ja Investoren sich, glaube ich, auch wünschen, wenn sie in ein Spiel investieren. Warum braucht ein erfolgreiches Spiel noch Venture Capital? Also warum passt das zusammen? Das kriege ich noch nicht hin.
Ja, also bei uns war es natürlich in der Anfangsphase, um zu diesem erfolgreichen Spiel zu kommen, wäre es, glaube ich, leichter gewesen mit Geld. Ja, aber natürlich ist immer das Argument, du hast ein erfolgreiches Spiel, und das ist, glaube ich, nicht nur im Spiele-Universum so. Hey, du hast eine erfolgreiche Firma, Produkt, und du bist profitabel und machst eben Gewinn. Warum solltest du Investoren aufnehmen? Mhm. Aber da gibt's halt die eine, glaube ich, Schule, die sagt, nee, brauchst du nicht, du wächst einfach aus deinem Cashflow weiter, dann gehört dir alles, niemand redet dir rein, Investoren haben ja nicht nur gute Ideen, sondern auch manchmal schlechte Ideen, oder eben die andere Schule sagt, na gut, jetzt bist du halt profitabel, aber du könntest noch 10-mal, 100-mal, 1000-mal so schnell wachsen, wenn du jetzt einfach ein paar Millionen aufnimmst. Und ich glaube, beide haben eben so die Berechtigung. Ja.
Das heißt, es geht auch, also war mir nicht klar, dass es beim Spielen dann auch ganz klassisch um die Wachstumsgeschwindigkeit geht. Macht Sinn, wenn du es sagst, aber habe ich nicht, ich bin auch nicht doll im Gaming-Business. Bin da sehr weit weg von.
Ja, ich glaube, wir werden ja auch immer so als hier im Gaming und, aber Gaming hat einfach sehr viel Parallelen zu der normalen, glaube ich, Software-Business. Ja. Also du kannst halt immer, meistens deine höchsten Ausgaben sind eben entweder Marketing oder Personal. Und wenn du dann natürlich viel Geld auf der Bank hast, dann kannst du viele, viele Engineers einstellen und viel Geld für Marketing ausgeben und dadurch eben wachsen.
Dieses Buch, über das wir ja reden bei Read Only, warum habt ihr das geschrieben? Euch ist bestimmt nicht langweilig gerade.
Also, doch eigentlich, also das gab so ein paar Gründe. Ich glaube, wir sind so raus aus unseren operativen Rollen und dann war so ein bisschen, okay, klar, wir wollen jetzt irgendwie Investments machen und hatten da ein Team zusammengestellt. Aber jetzt, also ich glaube, die meisten, wir sind ja in dem Sinne kein klassischer VC-Fund, sondern es ist unser eigenes Geld, was wir verwalten und so. Aber zumindest bei uns ist es so, Kolibri die Gründung, das war einfach 24/7. Wir haben, wenn auch nicht immer vor dem Laptop gesessen, einfach eigentlich immer gearbeitet und keine Zeit für irgendwelche Späßchen gehabt. So. Und das hat sich halt dann zum ersten Mal geändert, als wir dann nicht mehr in der sehr, sehr stressigen Position von Gründer, CEO, CTO etc. waren. Und haben dann gesagt, hey, jetzt haben wir ein bisschen Freizeit. Eigentlich wollten wir schon immer ein Buch schreiben. Bücher haben uns immer begleitet. Wir fanden das immer cool. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach eine gute Zeit, nicht übermäßig viel zu tun und lass es doch einfach machen. Ja, und haben wir, ich sag mal, am Anfang eher so im Spaß darüber so ein bisschen gesprochen, aber letztendlich dann gesagt, okay, lass wirklich machen.
Ja. Ja, okay, lass machen. Wie schreibt man denn zu dritten Buch?
Ja, also ich glaube, da muss man halt schauen, dass ich da, also wir haben ja immer sehr, sehr gut zu dritt zusammengearbeitet. Mhm. Und muss dann halt einfach schauen, dass das jeder seine Gedanken da am Schluss irgendwo drin hat. Auch die Geschichten. Ich glaube, das Gute ist, wir haben da eben viele Sachen auch zusammen einfach erlebt. Manchmal hat man da, glaube ich, andere Blickwinkel drauf, aber dass das halt einfach reinkommt. Und das ging dann schon irgendwo.
Ja. Mhm. Aber also habt ihr dann so zu dritt vor einem Computer gesessen und einer hat so geschrieben, wie als würde man so eine Hausarbeit gemeinsam schreiben in der Schule oder wird das remote gemacht?
Also ich meine, wir haben uns sowohl quasi, es gibt ja auch immer noch einen Verlag, der dabei, oder zumindest wir hatten ja einen Verlag genommen, der dann auch ein bisschen dabei hilft, zu schauen, dass das alles in die richtige Richtung geht. Dann klassischerweise, wir haben uns dann damals sogar in Portugal zusammengesessen mit dem Verlag. Der hat uns dann geholfen, hey, ihr habt tausende Ideen, wir sprechen das jetzt alles mal durch und strukturieren das. Mhm. Welche Kapitel wollt ihr machen? Welche Sachen wollt ihr auf jeden Fall nennen? Welche Sachen wollen wir vielleicht gar nicht drin haben? Auch wie ist das Buch aufgebaut? Das Buch ist ja so aufgebaut. Ich glaube, ich hätte das klassisch irgendwie eher so erzählt, hey, wir waren da irgendwie zusammen in der WG und haben dann angefangen zu coden. Und das Buch startet ja damit, hey, quasi eigentlich mit dem Exit-Event. Hey, wir sind da bei Champagner und Kaviar quasi im Fünf-Sterne-Hotel in London und lassen's krachen. So beginnt das Buch, ja. Und ich glaube, also solche Sachen hat man da eben erarbeitet und dann ging es über die Wochen und Monate, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt das eine Kapitel, soll man das so lassen, soll man da noch was ändern, fehlen auch irgendwelche Sachen, sind irgendwelche Sachen zu detailliert beschrieben. Dann war das eben so Stück für Stück die Arbeit.
Ja. Wer soll es lesen?
Ja, ich glaube, damals, als wir einfach jung und unerfahren waren, haben uns einfach solche Bücher geholfen. Also ich denke da zum Beispiel an das Buch von den Mein Müsli-Gründer oder auch, also das hat uns super, super weitergeholfen und ich glaube, es braucht mehr solche Bücher. Und dann war das schon so, okay, lass so eins schreiben, was halt für junge Gründer irgendwo ist oder für auch Leute, die einfach Lust haben auf dieses Startup-Umfeld und einfach vielleicht auch noch gar nicht, können sich eine Karriere vorstellen, in einem Großkonzern vielleicht oder in einem Startup. Und ich glaube, das ist halt so, was jeder so ein bisschen erzählen, ist halt einfach so, wie sieht's aus in einem Startup, wie funktioniert eben ein Startup. Ich glaube, für solche Personen ist das interessant zu lesen.
Mhm. Okay, dann lass uns mal zurückzoomen an den Anfang eurer Geschichte. Ihr seid zu dem Zeitpunkt noch 5 Studierende, die zusammenarbeiten. 2 von euch wohnen zusammen in einer WG in Karlsruhe. Ihr habt alle am KIT studiert. Ich komme da aus der Gegend. Also man kennt so die Gegend so ein bisschen. Man sagt Karlsruhe. Karlsruhe ist eine sehr männerlastige Unistadt. Es ist sehr, sehr ingenieurswissenschaftlich auch. Und da seid ihr in dieser Situation und überlegt, wir wollen gerne ein Spiel bauen. Sucht euch dieses Team aus 5 Jungs zusammen und fangt in dieser WG damit an. Nimmst du uns ein kleines bisschen mit in diese Anfangsphase?
Ja, richtig. Also Daniel und ich hatten eben die WG uns geholt. Wir hatten ein bisschen gefreelanced, um eben den Lebensunterhalt dazu zu gestalten. Aber wir wussten halt, hey, Office können wir uns nicht leisten, ist auch vielleicht viel zu viel, deswegen lass lieber eine große WG nehmen oder eine WG mit einem großen Wohnzimmer und da einfach das Büro machen. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Die WG war dann Karlsruher Hauptfriedhof, also Ausblick auf den Friedhof. Aber sie war einfach günstig und groß. Ja, und als kleines Manko war eben die Vorbesitzer hatten viele, viele Katzen und die Katzen haben einfach überall hingepinkelt. Und es hat dann sehr, sehr penetrant einfach nach Katzenurin gerochen, die WG. Und wir haben das ja gemerkt, so als wir die besichtigt haben. Aber wir dachten schon irgendwie, ach, da macht man Febreze oder wie es heißt und das geht schon raus. Wir haben den Geruch nie rausgekriegt. Das Gute war, nach 2-3 Tagen hat man sich dran gewöhnt und das auch nicht mehr gerochen. Also so war das. Und dann waren dann quasi wir am Anfang zu fünft. Saßen da halt im Wohnzimmer, haben gecodet, gegessen, geschlafen letztendlich. Und so ging das halt. Ja, ich sag mal, wo 2016 hat man angefangen und zum Jahreswechsel 2016, 2017 ist man dann in ein richtiges Büro umgezogen. Also waren da so ein knappes Jahr irgendwo, wo wir da auch wirklich dann Vollzeit gearbeitet haben in der WG.
Ihr hattet da aber auch Mitarbeiter, oder? Also ihr hattet Leute, die zum Arbeiten in diese WG gekommen sind.
Ja, richtig. Also irgendwann, da kam hier der erste Werkstudent, der dann irgendwo hier auch testen geholfen hat, dann irgendwie kannten wir noch jemanden, der meinte, hey, ihr macht so coole Sachen, ich brauche eh ein Praktikum für die Uni, okay, haben wir den auch noch mitgenommen und dann, ich glaube, die erste Mitarbeiterin hatten wir eingestellt, das war dann so Ende 2016, die war dann da auch schon irgendwo dabei, dann hatten wir so, also schon dann einiges an Leuten dann gegen Ende 2016, die dann halt dann morgens um 9 Uhr kamen in die WG und dann wurde es dann natürlich schon auch ganz schön voll.
Die beziehungsweise nicht Punkt 9 kommen sollten, damit der Hausmeister nicht mitkriegt, dass ihr da angestellt habt?
Ja, genau, das ist so die andere Geschichte. Also es gibt ja in, weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, ist deutschlandweit ja so, es gibt Gewerbegebiete oder es gibt Wohngebiete. Ja, und das ist ein Unterschied. Also du darfst zwar, ich glaube, wenn du hier auf eBay oder wie auch immer als Einzelperson irgendwas verkaufst, darfst du da schon irgendwie was Gewerbe machen und eine Company anmelden, aber du darfst normalerweise kein, das heißt dann Personenverkehr, also entweder du hast Kunden, die vorbeikommen oder eben Mitarbeiter, die vorbeikommen und das darfst du eigentlich nicht machen. Und der Hausmeister hat leider direkt unter uns gewohnt und das hat natürlich morgens dann haben da 5, 6, manchmal 10 Leute einfach vorbei hoch in unsere WG und das war da halt alles nicht so prickelnd. Wir haben da auch einen super bösen Brief gekriegt von der Verwaltung. Das war dann ein Anwalt, Herr Doktor, irgendwas, ob wir denn hier, man hat ja gesehen im Internet schon hier und auch auf dem Nummernschild stand, auf dem Namensschild stand, Fluffy Fairy Games, UG, haftungsbeschränkt. Wir haben da eine Firma und ob wir wüssten, hey, Personenverkehr geht halt nicht, das ist illegal und wir sollen noch Stellung dazu nehmen. Dann hat er gesagt, hey, eigentlich sind es nur Studienkollegen, welche Studierenden, die kommen halt vorbei und wir lernen da zusammen und wir wissen auch nicht irgendwas. Und dann war das irgendwie, hat sich das beruhigt und dann waren wir aber trotzdem, ja, war natürlich schon ein Schock im ersten Moment, wir fliegen jetzt hier vielleicht raus, wir haben ja kein Office, nichts.
Ja, wenn man so Anfang 20 ist, sind Anwälte auch noch mal viel bedrohlicher. Da hält man die noch so für richtige Erwachsene und weiß noch nicht, dass die auch mal alle super besoffen waren oder so. Das ist einfach, das weiß man da noch nicht.
Ja, ist ja wirklich. Da kommt so ganz offizieller Anwaltskanzlei XYZ und dann der Doktor so und so mit Unterschrift und was das denn soll. Und wir waren so, wow.
Warum wolltet ihr unbedingt ein Spiel bauen?
Ja, also es gab auch so zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, wir wollten einfach schon immer gründen, Startup, fanden das richtig cool, hatten davor auch hier mal irgendwie eine Jobplattform, dann letztendlich zusammengefunden auch bei einer, sag ich mal, Sport- oder Motivations-App. Und die sind einfach alle nichts geworden. Und auf der anderen Seite, wir fanden einfach Gaming schon immer cool, waren da als Jugendliche auch irgendwo am PC, dann Studium war ein bisschen stressiger, ist man irgendwo aufs Handy auch gewechselt und fand es schon immer cool. Und letztendlich haben wir dann gesagt, hey, das Team funktioniert, aber wir brauchen halt jetzt nicht die Motivations-App, sondern wir versuchen das nochmal neu mit dem Spiel. Spiel fanden wir schon immer cool. Das passt doch gut zusammen und haben dann letztendlich damit gestartet und wurden letztendlich damit auch erfolgreich. Ja.
Okay, also war so eine haben wir Lust zu Entscheidung.
Genau, also fanden wir schon immer cool, lass doch Games machen.
Ja, 2016 habt ihr angefangen, 2017 seid ihr in ein eigenes Büro gezogen, ich glaube auch noch in Karlsruhe.
Genau, auch noch in Karlsruhe.
Wann habt ihr denn das erste Mal Geld verdient?
Ja, also so im Rückblick also letztendlich den ersten Euro oder so hatten wir tatsächlich am ersten Tag nach dem Release von Idle Mining Tycoon verdient. Ich glaube, vielleicht war es nicht 1 Euro, vielleicht war es 5 Euro oder 4 Euro, irgendwie so. Und das war, glaube ich, so Mitte 2016. Ich sehe mich ja ganz genau hin, Juni, Juli hatten wir das Spiel released, und dann durch Werbung da schon ein paar Euro verdient. Und dann war das eigentlich immer so ein, also schon stark fluktuiert so Tag für Tag, aber so über die Monate ist einfach jeden Monat ein bisschen besser gelaufen. Mhm. Und dann war eigentlich schon relativ schnell klar, hey, wir verdienen hier gut Geld, eigentlich könnten wir auch schon die ersten Leute einstellen. Aber das war halt immer so sehr, sehr volatil. Und auch so die externe Wahrnehmung und auch mit Leuten, mit denen wir da natürlich drüber gesprochen haben, die waren halt so, hey, cooles Spiel, ihr habt jetzt eine Glückssträhne, dass das so gut funktioniert. Mhm. Aber morgen kann es halt auch schon vorbei sein. Und zu einem gewissen Grad hat das natürlich auch gestimmt. Und deswegen waren wir, obwohl wir da schon gut Geld verdient haben, irgendwo waren wir halt immer, boah, was ist, wenn morgen die Downloads brechen ein? Was machen wir denn dann? Da war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Hatten auch ein bisschen Angst davor.
Ja. Verdient ihr Geld über Werbung, über In-App-Käufe oder kostet das Spiel was? Was waren die Geschäftsmodelle?
Ja, also heutzutage ist es fast so, dass du mobile bist du nur erfolgreich, wenn dein Spiel eben Free-to-Play ist. Free-to-Play heißt eben, das Spiel ist kostenlos runterzuladen und dann, um da irgendwie ein besonders tolles Schwert oder wie auch immer, kann man entweder sehr, sehr lange dafür spielen oder man gibt halt dann irgendwie 2-3 Euro aus. So, das ist die In-App-Purchases heißt es. Und die andere Sache, die damals so relativ neu aufkam, war einfach, auch Werbung gezeigt hat im Sinne von, hey, bei uns war es dann eben, hey, deine Minenarbeiter waren super fleißig, die 8 Stunden, wo du geschlafen hast. Und wenn du jetzt dieses 15-sekündige Video anschaust, dann kriegst du das Doppelte. Mhm. Ja, und dann war das so, mit der Werbung haben wir irgendwo angefangen, weil es einfach leichter war. In der Purchases kamen dann später. Aber das hat dann schon für gut Umsatz gesorgt, so beide Sachen.
Ja, okay. Das heißt, ihr habt irgendwie angefangen, Umsatz zu machen. Ihr hattet dieses Spiel. Wie viele Leute wart ihr dann irgendwann?
Also ich glaube, wir sind so, unsere erste Festangestellte, das war, ich glaube, irgendwo so Ende 2016 und dann 2017 ging es halt so richtig los. Und da waren wir dann halt, wenn man die Praktikanten und so mitzählt, ich weiß aber nicht ganz genau, 10, 15 Leute sind wir so 2017 eben gestartet und waren dann gegen Ende 2018 waren wir ungefähr 30 Leute. Ja. Und sind dann auch mit den 30 Leuten umgezogen nach Berlin. Aber waren dann, ja, die sind dann schon relativ stark gewachsen, auch die nächsten 2 Jahre. Und ich glaube dann 2020 waren wir 110, 120 Leute so, die sich dann um ein paar Spiele gekümmert haben. Ja.
Ich meine, ihr wart schon erfolgreich, ihr hattet irgendwie ein Team aufgebaut, ihr wart nicht abhängig von Investoren. Warum seid ihr nach Berlin gegangen?
Ja, das war dann natürlich schon in dem Moment auch, was machen wir als nächstes? Bleiben wir in Karlsruhe? Gehen wir irgendwo anders? Hamburg gibt sehr viele Spieleunternehmen, ich sag mal eher, die nicht so mobile sind, sondern eher Browser-Games. Berlin gab es zum Beispiel so einen Buga, die Handyspiele gemacht haben. Karlsruhe gab es 1-2 Gaming-Companies. Aber für uns war halt immer so, eigentlich ist die Stadt Startup Hochburg Berlin. Viele der Partner sind da, sei es Apple, Google, sei es die weniger bekannteren Apple in Facebook, Meta. Die sind alle in Berlin, es ist leichter da, mit denen sich mal zu treffen. Und natürlich, wir hatten über 50% der Leute waren halt irgendwo nicht deutschsprachig, irgendwo aus dem Ausland, die bei uns gearbeitet haben. Und dann war es halt immer schon teilweise ein harter Kampf, die irgendwie nach Karlsruhe zu bekommen. Sowohl das einerseits, als auch dann andererseits. Und du gehst halt Mittagessen und dann gibt's halt nur eine deutsche Mittagsessen-Karte. So. Also das sind so die, im Alltag, glaube ich, die Hürden, die es vielleicht in Berlin weniger gibt für jemand, der halt nicht Deutsch spricht. Und deswegen war halt die Entscheidung, okay, lass doch nach Berlin gehen. Da ist es vermutlich einfacher, Talente anzuziehen. Und eben, wir haben auch die Partner sind in der Nähe, da ist es einfacher, sich mit denen auszutauschen.
Okay. Und lass mal ganz kurz den Namen klarkriegen. Du hast vorhin gesagt, an der Türklingel stand Fluffy Fairy Games. Ja. Nach wie vor ein großartiger Name. Ihr heißt aber, hieß dann ja aber nicht mehr Fluffy Fairy Games, sondern Kolibri Games. Wann wurde aus der fluffigen Fee ein Kolibri?
Ja, also die Story zu Fluffy Fairy Games ist, wir wollten loslegen, wir wussten Games, alles cool, wir haben das Team, wir haben das Office / die WG. Jetzt brauchen wir einfach einen Namen, weil braucht man einen Namen, muss man sich anmelden, viele Formulare ausfüllen, etc. Und dann war halt so, okay, einen Namengenerator, Generator eben genommen und dann, ich glaube, der erste Name war Fluffy Unicorn Games. Der war dann aber schon getrademarkt oder wie auch immer und der nächste Name war Fluffy Fairy Games. Und dann war es einfach, okay lass den second nehmen. Try.
Die Flasche
ja, und das können wir immer noch im Nachhinein fixen und für die Anfangszeit fanden wir es auch ein witziger Name. Aber haben dann schon gemerkt, okay, vielleicht ist der ein Ticken zu witzig. Leute konnten das dann auch seltsamerweise. Viele Leute, die waren dann, ah ja, ihr seid ja, war der Fluffy, also die konnten das dann irgendwie gar nicht so richtig aussprechen. Und immer Fluffy Furry Games oder Fluffy Flurry oder wie auch immer. Ja, und dann alles so. Und hat auch nicht so gut gepasst zu der Firma. Dann hatten wir da ein, zwei Agencies, die uns auch helfen sollten. Und war okay. Schon auch painful, dann den Namen zu ändern, weil der neue soll ja besser sein und wollen wir es wirklich da. Und dann aber letztendlich mit Kolibri Games waren wir dann super, super zufrieden und haben dann eben uns umfirmiert in Kolibri Games.
Okay. Wir bleiben bei kleinen fliegenden Dingen. Nur etwas weniger flauschig.
Genau, etwas weniger flauschig. Ja.
Und jetzt hast du erzählt, dass ihr irgendwann 110, 120 Leute wart. Ne? Dazwischen mal irgendwann 30. Mit 30 Leuten seid ihr nach Berlin umgezogen. Auch krasses Ding, finde ich. Wie habt ihr euch denn als Gründungsteam entwickelt in dieser Phase und vor allem als Führungskräfte entwickelt?
Ja, also ich glaube, wir alle drei Gründer hatten ja eher so einen technischen Hintergrund, fanden Gaming cool und das hat uns schon sehr weit geholfen. Und ich fand immer so die Produktentscheidungen, die haben eigentlich immer gepasst und das war auch irgendwo so einfach für uns. Und wenn wir Sachen nicht wussten, dann hat man da irgendwie mal rumgefragt, dann hat man da irgendwie 10 andere Spiele mal gezockt, so ein Gefühl dafür gekriegt und dann wusste man schon, in welche Richtung das ging. Und ich dachte auch so, als ich angefangen habe, okay, Produkt ist halt super, super wichtig und das muss man nailen und deswegen muss ich quasi so der beste Produktdesigner oder Produktmanager oder wie man es auch immer nennen will. Vielleicht im Gaming heißt es manchmal Producer sein. Und das hat auch eine Zeit lang sich bewahrheitet, nur dann irgendwann bei 30, 40, 50 Leuten wurden eigentlich alle anderen Sachen super, super wichtig. Also Recruiting war schon immer super wichtig, was für Leute stelle ich an, aber okay, wir hatten eher juniorige Leute, die gerade mit dem Studium fertig geworden sind, wie bilden wir die aus? Was bauen wir für Strukturen? Keine Ahnung, wir waren nachher irgendwie 60, 70 Leute und wir hatten unsere Übersicht über die Urlaubstage halt in irgendeiner Excel, die irgendjemand gepflegt hat. So. Und solche Sachen funktionieren dann halt irgendwann nicht mehr. Und dann war das halt schon irgendwo auch ja für uns eine härtere oder auch schmerzhafte Transformation von halt, okay, wir sind halt super Produktfokus zu, okay, eigentlich musst du jetzt eine Führungskraft sein, musst ja auch Sachen strukturieren, Prozesse aufbauen und musst halt, sag ich mal, auch so in diesem One-on-One diese Empathie und Menschlichkeit halt auch irgendwo zeigen, die es halt dann einfach braucht, um Leute zu führen. Ja. Da hast du irgendwann dann 100 Leute und ja, stirbt der Hund, wie auch immer. Und dann ist es halt irgendwie in dem Leben von der Person super, super wichtig und beeinflusst die halt. Und dann muss man halt damit auch umgehen. Ja. Das ist jetzt nur als Beispiel. Da gab es ja viele solche Beispiele. Und
aber konntest du das gut? Habt ihr das gelernt? Habt ihr irgendwann ein Führungscoaching gemacht? Hat sich einer von euch rauskristallisiert als guter Menschenführer, als jemand, der irgendwie gut damit umgehen kann? Oder also wie habt ihr das gemacht? Das ist ja einfach ein riesiger Unterschied. So, wir sitzen in unserer WG und coden. Also der Sprung ist unglaublich.
Ja, ich glaube, das war so eine Kombination von viele Bücher gelesen, mit anderen CEOs, oder mussten ja nicht nur CEOs sein, wir hatten auch VP, People Culture, mit solchen Leuten gesprochen. Wir hatten auch sowohl quasi so dieses klassische ein-, zweitägige Workshop für die Führung, als auch letztendlich einen Coach, der für, du hast ein Problem, dann rufst du den mal an und dann, manchen Wochen hatten wir den auch ein-, zweimal die Woche eben angerufen. solche Themen und natürlich einfach, du machst Sachen und im Nachhinein musst du halt so reflektieren, drüber nachdenken, sagen, hey, war das halt gut oder nicht. Zum Beispiel unsere erste Entlassung war damals noch 2017 in Karlsruhe. Es war halt auch einer, der war halt relativ früh dabei. Aber ja, es hat halt am Ende des Tages hat halt nicht gepasst. Ja, hat nicht mehr funktioniert. Und dann wie wir mit der Situation umgegangen sind, wir sind einfach hin, gesagt, hey, komm mal kurz mit, extra Raum, sorry, bisschen erklärt, warum das nicht funktioniert. Du bist jetzt hier raus, kannst deine Sachen kurz packen gehen, ciao. Und das ist natürlich so, es kam, glaube ich, eher aus dem Gedanken, in Amerika wird es ja irgendwie so, zumindest in dem Film gezeigt, die Leute packen dann ihren Karton und fliegen raus, ja, sofort alle Zugänge gesperrt. Und es ist natürlich super dumm, sowas zu machen. Ja, und das war halt so eine der Sachen, die ich absolut falsch gehandelt habe, den einfach rauszuschmeißen. Und war dann in dem Moment so, okay, ich habe jetzt hier auch noch irgendwie Bilder auf dem Laptop, kann ich die kurz noch irgendwie, und das war einfach, also war auch völlig falsch gehandelt und wussten wir halt im Nachhinein, hey, irgendwie, das war einfach nicht gut, wie wir das gemacht haben. Die Entscheidung, dass es halt nicht mehr klappt, da zusammenzuarbeiten, war nicht die richtige, aber wie wir das gemacht haben, können wir so nicht mehr machen. Ja. Wir hatten dann einfach viele.
Also Offboarding auf Katzenurin-WG-Level.
Ja, genau. Also auch viele solche Themen, wo wir dann im Nachhinein gesagt haben, hey, so dürfen wir das nicht mehr machen in Zukunft.
Okay, also ein bisschen ran iteriert, aber es klingt ja auch nach viel Support von außen. Ja. Das ist ja schon ganz spannend. Ihr habt irgendwann, also ihr habt mittlerweile, wenn man, also was heißt ihr? Die Firma, ihr leitet sie ja nicht mehr, aber Kolibri Games hat wirklich viele Spiele, die alle nach dem gleichen Konzept benannt sind. Idle irgendwas, Tycoon. Habt ihr die alle noch entwickelt?
Nee, wir haben die nicht alle entwickelt. Mhm. Ich glaube, wir haben so, ja, ich sag mal, 5, 6 haben wir eben entwickelt in der Zeit, wo wir da waren. Also klar, Idle Mining Tycoon, Idle Factory Tycoon, das waren so die zwei, wo wir immer am nächsten dran waren. Mhm. Und dann kam ja so ein, ich glaube, so ein Restaurant und so ein Farm kam dann auch noch. Und dann, ja, viele der Spiele waren wir jetzt gar nicht mehr aktiv dabei, weil es eben schon, so lange sind wir eben nicht mehr dabei. Genau. Mhm.
Okay. Warum macht es Sinn? Warum habt ihr euch entschieden, weitere Spiele zu entwickeln?
Ja, also das ist auch immer so die schwierige Entscheidung. So, fokussierst du jetzt alles auf ein Spiel, das eben sehr, sehr gut funktioniert, oder versuchst du das eben zu replizieren? Und so einen Erfolg zu replizieren, ist halt super, super hart. Und wo fokussierst du das? Und ich glaube, wir haben eben sehr, sehr lange, zum Glück sage ich mal, sehr, sehr lange auf Idle Mind und Tycoon uns fokussiert, wo schon Leute gemeint haben, hey, was macht ihr immer noch das alte Spiel? Ihr habt doch jetzt 5 Millionen Downloads, jetzt ist doch Zeit für das nächste. Ja. Oder auch so ein bisschen gibt natürlich auch immer der interne Druck, wo es dann heißt, hey, ich arbeite jetzt hier schon seit 2 Jahren an Idle Mind und Tycoon, ich will mal was Neues machen. Mhm. Ja, und dann musst du, glaube ich, schon sagen, hey, Idle Mind und Tycoon, das ist halt gerade das Winning Game und du versuchst da halt alles, um zu schauen, wie weit kann das noch gehen. Ja, und dann kommst du, glaube ich, irgendwann an so eine Organisationsgröße, wenn du dann mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das war, mit 50, 60 Leuten, glaube ich, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt können wir da irgendwie 10-20% auch mal so abzweigen, um eben neue Spiele zu versuchen. Ja, und Gaming sagt dann immer, irgendwie 1 von 10 wird erfolgreich. Und ich sag mal, wenn wir da irgendwie 10% der Ressourcen drauf verwenden, dann dauert es vielleicht eine Weile, aber vielleicht schaffen wir es halt dann doch mal irgendwie so einen Hit zu produzieren. Mhm.
Ja, okay. Ich finde, ihr habt was ganz Spannendes geschafft. Ihr seid zu 5 gestartet. Ihr seid dann, glaube ich, mittlerweile seid ihr noch 3 Mitgründer, die dann am Ende übrig waren. Habt euch aber aus dieser 5er-Gruppe auch sehr, sehr entspannt und liebevoll gelöst, ne? Das war, glaube ich, kein Streitthema bei euch.
Ja, genau. Also das war dann eben so, dass wir Sebastian und Tim, wir hatten einfach, hat ja, glaube ich, man lebt sich ja auch so ein bisschen, sage ich mal, auseinander oder hat unterschiedliche Vorstellungen von seiner Zukunft. Und da haben wir mit beiden zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach gesagt, hey, irgendwie, so sieht es halt aus. Wir hatten ja alle immer Cashflow positiv, konnten einfach auch dann die Anteile dann eben ausbezahlen, hat sich da so im Guten dann auch irgendwo getrennt. Ja, und das gehört da einfach dazu. Und wenn ich halt auch immer sehe, 5 Gründer ist schon sehr, sehr viel. Ich glaube, die wenigsten Firmen, die halt mit 5 Gründern starten, wir schaffen es dann über die Jahre, da auch zusammen zu bleiben.
Sich aber ihr seid immer noch zu dritt. Und ihr seid auch zu dritt in BLN Capital gegangen, oder?
Genau, richtig.
Also ihr seid auch immer noch Freunde.
Genau, richtig. Ja, also
wie hat das geklappt?
Ich glaube, wir drei haben einfach sehr, sehr ähnliche Ansichten. Wo geht die Welt hin? Wo gehen wir auch persönlich hin? Was wollen wir so erreichen? Und dann hat es so halt sowohl bei Colibri Sinn gemacht, da zusammenzuarbeiten, als auch jetzt bei BLN. Macht es halt Sinn, zusammenzuarbeiten. Weil dann ist man so dritt, hat da mehr Gehirnschmalz. Ich sag mal auch, wenn wir das Geld eben poolen, wie wir es jetzt machen, kann man sich da auch irgendwie so ein größeres Team leisten, weil es dann einfach halt Sinn macht. Wir verwalten mehr Geld. Also macht es auch Sinn, da irgendwie mehr in Leute und Infrastruktur zu investieren. Und das geht natürlich nur, wenn wir da zu dritt uns sehr, sehr gut verstehen und auch sehr gut vertrauen.
Ja, wie geht ihr mit Konflikt um, wenn es welchen gibt?
Also ich glaube, es gibt immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten zu Sachen von, hey, sollen wir jetzt das Investment machen, ja oder nein? Zu damals auch bei Colibri, dass es dann darum geht, hey, es gibt jetzt dieses Tool, das super zentral dann sein wird und das kostet, keine Ahnung, 200.000 Euro im Jahr. Und wollen wir das wirklich einbauen oder wollen wir die Alternative einbauen, wie auch immer. Und da hatten wir einfach quasi immer so lange diskutiert, bis wir alle drei der Meinung waren, hey, so oder soll es weitergehen. Und das hat uns immer sehr viel geholfen. Ja. Okay. Einfach am Schluss dann zu sagen, hey, wir haben jetzt eigentlich alle die gleiche Meinung. Oder eben, keine Ahnung, hey Olli, ich habe zwar eine andere Meinung, aber, oder hey Olli, Daniel, ich habe zwar eine andere Meinung, aber wir machen es jetzt einfach so, um da vorwärts zu kommen. Und dann schließe ich mich einfach eurer Meinung an.
Ja. Okay. Also gute Kommunikation und gute Kompromisse, also alles, was für eine gute Ehe funktioniert für euch auch.
Genau. Ja, und ich glaube, vielleicht ist es auch so eine Charaktereigenschaft, aber wir waren jetzt auch nie so die Leute, die so krass auf Konfrontation aus sind oder die jemand anschreien oder irgendwie so. Wir sind halt schon eher, wir denken viel darüber die Sache nach und versuchen da halt, sage ich mal, konfliktfrei die Sachen auch irgendwo zu lösen und auszudiskutieren. Wir hatten ja immer die gleichen Ziele. Wir wollten halt da, okay, möglichst viele Spieler, gute Games bauen. Dann war halt oftmals der Weg, wie kommen wir da hin, hat halt für Diskussionsbedarf gesorgt, aber wir haben uns da nie gestritten.
Ja. Wenn du zurückschaust auf Fluffy Fairy beziehungsweise Colibri Games, hast du so Lieblingsmomente? Also gibt es irgendwas, worüber du dich vielleicht bis heute freust, was irgendwie bis heute cool ist?
Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Momente. Wir hatten eigentlich immer freitags hatten wir so All-Hands-Meetings, manchmal wöchentlich, manchmal zweiwöchentlich. Wo es einfach dann wir als Gründer, wir sagen, hey, das sind die Neuigkeiten, die anstehen, das sind die Sachen, die wir geleistet haben. Manchmal gab es auch Sachen zu feiern. Und dann bist du da halt auf der Bühne vor 100 Leuten, du kennst sie alle persönlich, findest sie alle cool und ja, das war halt immer diese Energie in dem Raum. Das fand ich halt immer sehr, sehr schön. Hast du ja auch irgendwelche Sachen gemeinsam gefeiert. Ja. Und natürlich auch, das war dann vor allem so in Berlin und so als zweiten Moment, wenn ich das so überlege, so damals in Karlsruhe, als wir da irgendwie 20, 30 Leute waren, da war das halt wie eine ganz, ganz große Familie. Ja, du warst eigentlich befreundet mit jedem und hatten ja auch schon freitags öfters die All Hands, war dann halt nur mit 20, 30 Leuten. Aber das einfach spontan hat sich das manchmal zu so einer riesigen Party entwickelt. Ja, dann hat der noch jemand mitgebracht und der und das war dann plötzlich irgendwie so eine richtig coole Party. Und das war natürlich so irgendwo so zwei Momente, wo ich denke so, hey cool. Ja. Und dann natürlich so auch, das ist jetzt nicht dieser eine Moment, aber so, wo du das Gefühl hast, hey, meine Deckung, das wächst einfach von Monat zu Monat und, keine Ahnung, 90% der Entscheidungen, die du eben machst, du siehst die gleich positiven Impact, geht richtig ab. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, dann irgendwie 90% der Zeit richtig zu legen. Genau.
Ja. Gibt's Momente, die vielleicht bis heute ein bisschen knirschen, wo du sagst, ah, das war voll nervig oder das war wirklich ein blöder Fehler?
Ja, ich glaube, wir hatten ja schon über quasi unsere erste Kündigung gesprochen. Aber wenn ich da immer noch zurückdenke, denke ich, ja, uff, ja, wir hatten so einen anderen Fall, da ging es dann darum.
Hier ist deine Gelegenheit, dich öffentlich zu entschuldigen, wenn du nochmal sagen willst, sorry, wir haben dich trotzdem lieb.
Ja, ja. Also ich will ja, keine Namen jetzt nennen, aber sorry, wir haben dich trotzdem lieb. Und das war, auch wenn es damals halt einfach nicht zusammengepasst hat, es war einfach super falsch, wie wir das gehandelt haben. Ja. Und ich glaube, die zweite Sache, die mir jetzt so spontan einfällt, wir hatten irgendwann, also die Arbeitsverträge, am Anfang hatten wir kein Geld für einen Anwalt und haben die halt irgendwo aus dem Internet zusammenkopiert. Da gab es da verschiedene Versionen davon. Da hatten wir irgendwann so einen Karlsruher Anwalt kennengelernt, der hatte dann so auch mal eine Version gemacht. Und später haben wir irgendwann gemerkt, da hat es halt so ein paar Sachen drin. Eigentlich sind nicht mehr zeitgemäß, Arbeitsverträge ändern sich ja auch immer ein paar Sachen. Und wir haben hier keine ungelogen 20 verschiedene Versionen so rumfahren. Ja, jeder hat irgendwas anderes. Lass doch jetzt einfach mal eine gute Kanzlei nehmen. Er hat mir dann auch eine gefunden. Und schöne, saubere Arbeitsverträge, also schön auch im Sinne von, wie sehen die aus? Versteht man die sofort? Es gab auch so wie so eine Art Termsheet vorne drauf, Gehalt, Urlaubstage, wie auch immer. ESOPs war ja ein großes Thema bei uns, dass man das halbwegs versteht. Haben die gemacht und ich habe das in der Hand gehabt und dachte, boah, krasse Arbeitsverträge, sieht richtig gut aus. Okay, jetzt lass die mal nicht nur für die neuen Leute machen, sondern für einfach alle ausrollen. Und ich dachte mir halt, gut, Arbeitsverträge, der ist objektiv besser. Da gab es ja noch so ein paar Themen, die waren dann, sag mal, unterschiedlich geregelt. Ja, manche hatten auch irgendwie drinne, hey, bis zu 25% der Überstunden sind abgegolten mit deinem Gehalt. So, ja, macht mir auch, das glaube ich, sogar eine unzulässige Regelung. Und dann dachten wir auch, hey, in dem neuen ist alles safe und geprüft und wie auch immer. Jetzt rollen wir die aus. Die Leute unterschreiben das ja gern und machen denen so ein bisschen auch so einen Gefallen damit. Und das hat natürlich, ich weiß nicht, wir haben die, glaube ich, einfach so ausgeteilt, hier bitte einmal unterschreiben, so, alles gut. Das hat zu so einem Backslash geführt. Also wir waren damals 70, 80 Leute. Also, boah, der Janosch will jetzt hier, keine Ahnung, uns alle über den Tisch ziehen und jetzt gibt's hier plötzlich, die Regelung hatte ich nie drinne in meinem alten Arbeitsvertrag. Also, stimmt ja auch dann teilweise, weil die war halt irgendwas drinne und da dann zu einem super, super, so von einem Schlag, hey, coole Company, du bist halt irgendwie mit allen irgendwie so befreundet, alle feiern und plötzlich, also gab dann auch Untergruppen, die dann wirklich da auch ja, Forderungen gestellt haben, was das jetzt alles soll und wie unfair und auch irgendwie Förderung im Sinne von, hey, warum nehmen wir nicht das und das noch auf in den Vertrag? Und boah, hat es die ganzen Diskussionen. Und es war einfach so, auch wieder so 100% meine Schuld. Hätten wir einfach nicht machen müssen. Ja.
Und, was ich liebe ist, dass du Arbeitsverträge ein bisschen wie Arbeitsblätter in der Schule ausgeteilt hast.
Ja. Also für, ja, also das ist natürlich, irgendwie für mich waren das halt auch in dem Moment so, hey, ich habe ja auch, keine Ahnung, drei Versionen und hin und her und auch irgendwas halt immer unterschrieben. Aber ich glaube, das weiß nicht. Ich hatte halt immer das Vertrauen so ein bisschen auch in mich. Hey, niemand wird hier ungerecht behandelt. Alle Probleme, ist halt egal, wie letztendlich was auf dem Papier steht. Wir versuchen das alles gerecht zu lösen. Aber es ist natürlich zu viel gefragt von irgendjemand, der mich gar nicht kennt, dann darauf zu vertrauen, dass ich das halt irgendwie 2 Jahre down the road gerecht behandelt. So. Und dann, also da gab es dann auch schlaflose Nächte. Ich dachte dann einfach, hey, keine Ahnung, so ein Shit gemacht da quasi. Jetzt kündigen Leute vielleicht auch da. Also das war ja auch immer so, weiß nicht, ob das jemand öffentlich gesagt hat, so, aber schon so, hey, was passiert, wenn ich, mir wird das alles zu bunt, ich unterschreibe gar nichts, so ein bisschen. Dann vorher kündige ich lieber so ein bisschen. Aber das war halt schon einfach auch unnötig. Ja, unnötige Wochen voller Stress.
Ja, habt ihr dann diesen Kulturclash, also dieses Kulturproblem, was sich daraus ergeben hat, habt ihr das wieder hingekriegt oder habt ihr dann entschieden, ihr verkauft lieber die Firma an Ubisoft?
Achso, nee. Also das hat nichts mit dem Verkauf zu tun.
Das war mehr oder weniger, also war nicht ganz ernst gemeint, aber.
Nee, also was sie dann halt gemacht hatten, es gab dann, glaube ich, letztendlich 3 Optionen. Option 1 ist, für dich ändert sich gar nichts. Option 2 ist, das gibt den Vertrag, so wie wir ihn geplant haben, den neuen Vertrag. Du kannst ihn einfach übernehmen. Und Option 3 war dann, glaube ich, hey, das gibt halt den neuen Vertrag. aber du darfst dir irgendwie eine andere Kündigungsfrist raussuchen. Ja, weil dann gab es manche, die sagten dann, oh, jetzt habe ich hier eine viel, viel längere Kündigungsfrist, voll unfair, weil wenn ich schnell einen Job wechseln will, dann geht es gar nicht mehr. Wenn wir so viele verschiedene Versionen hatten, gab es auch welche, da war die Kündigungsfrist dann kürzer. Und ich habe dann gesagt, hey, jetzt könnt ihr mich ja viel, viel leichter rauswerfen, weil jetzt habe ich eine viel kürzere Kündigungsfrist. Und dann gab es halt einfach letztendlich diese drei Optionen. Und wer halt unzufrieden war, ist halt bei seinem alten Vertrag geblieben, war ja fair enough. Oder eben zwei oder hat drei gewählt. So. Ja, und das hat es dann natürlich mit vielen, vielen Erklärungen und auch Entschuldigungen, dass wir das einfach nicht gut kommuniziert haben, hat dann das schon für Beruhigung dann wieder gesorgt.
Okay. Warum seid ihr in den Exit gegangen? Warum habt ihr verkauft?
Ja, also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, am Anfang gab es eigentlich gar keine Investoreninteresse, weil, keine Ahnung, irgendwelche komischen Studenten, die irgendwo in der WG sitzen, irgendwas machen, keine Ahnung, von Games haben. So. Im Gaming sind die Umsatzzahlen, da gibt es Tools wie App Annie und Sensor Tower und wie sie alle heißen, relativ transparent. Also ich glaube, sogar mit dem Free-Account kann man das sehen, hey, wie viel Umsatz machen die? Also weiß man natürlich noch lange nicht, wie viel bleibt da über, aber ja, siehst ja den Umsatz. Auf LinkedIn sieht man, wie viele Leute sind das. Da kann man ja schon ungefähr schätzen, was bleibt am Anfang, am Ende über. Und dann gab es einfach eine Zeit, wo einfach alle ein, zwei Monate kam irgendjemand, hey, ich will investieren hier, auch große renommierte Fonds zu, sag ich mal, Strategen, die gesagt haben, hey, coole Sache, lass doch hier quasi zusammenarbeiten, wir wollen euch kaufen, wie auch immer. Und dann war halt immer so, boah, eigentlich bei uns läuft so gut, wir sind super profitabel, aber wir können jetzt da nicht, dann war ja doch irgendwie das Interesse, ja, was wollen die denn jetzt zahlen, was sind ja den Wert? Und wir können da jetzt nicht jeden Monat irgendwie mit einem da reden und dann sagen, nee, wir haben doch keinen Bock drauf. So, ja. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, ist jetzt so viel Interesse, lass doch mal jetzt ernsthaft überlegen, hey, also heißt ja immer, wir machen jetzt einen quasi Verkaufsprozess. Wir hatten da auch eine Bank, die wir da kannten, die super 95% der Deals gemacht hat, irgendwo im Gaming-Space, mit denen eben geredet. Und lass uns einfach mal jetzt einen Prozess hier machen, ein paar Leute treffen, die da Interesse haben. Und vielleicht kommt irgendwas Cooles raus, wo wir sehen, hey, hier, das ist unser Traumpartner. Das passt alles zusammen. Oder wo wir sagen, hey, irgendwie klingt zwar alles ganz gut, aber eigentlich wollen wir nicht mit den Leuten zusammenarbeiten und deswegen machen wir jetzt alleine weiter. Und dann war es halt im Rahmen des Prozesses, haben wir eben sehr, sehr gute Gespräche gehabt mit Ubisoft, haben uns super, super gut mit denen verstanden. Paris war ja auch, oder ist ja nicht so weit weg von Berlin, waren da auch geografisch irgendwo nah und das hat da einfach geklickt und dann haben wir gesagt, hey, so cool mit denen, die können uns da auch so viele Sachen bieten, wo wir einfach als 100-Mann-Betrieb, sage ich mal, einfach nicht die Kapazitäten oder die Fähigkeiten haben, das irgendwie zu machen. Lass doch mit denen zusammenarbeiten und dann kam das eben mit quasi unserem Traumpartner Ubisoft eben zustande.
Okay, voll schön. Und ihr wart dann noch 3,5 Jahre drin und seid dann Stück für Stück rausgegangen.
Ja, also wir waren 2020 war quasi der Anfang 2020 war so der Mehrheitsverkauf und wir waren dann noch also 1,5 Jahre, gute 1,5 Jahre
dabei. 1,5 Jahre, ja, das stimmt.
Genau. Und sind dann eben raus aus unseren operativen Rollen und haben das eben dem Management-Team und dem neuen CEO dann da übergeben. Genau.
Okay. So, und jetzt investiert ihr selber Geld in GründerInnen. In wahrscheinlich, meistens sind das ja junge UnternehmerInnen, die Startups aufbauen. Ihr selber habt eine sehr fokussierte Gründungsgeschichte. Also wenn man in das Buch reinliest, dann liest man am Anfang, das klingt auch alles ein bisschen wild, das klingt aber einfach sehr, sehr committed und nach sehr viel Biss. Ihr habt auch viel Gegenwind gekriegt und schlechtes Feedback und euch da immer durchgebissen. Und gleichzeitig natürlich euren ganzen Wohnraum, eure Freizeit, alles in dieses Startup reingeben. Ist das das, was du auch von den GründerInnen sehen willst, in die du jetzt investierst?
Also ich glaube, eins der härtesten Jobs, den man sich aussuchen kann, ist sicherlich den des Gründers oder der Gründerin. Ich glaube, es gibt kaum irgendwie was Härteres. Ja? Und ich glaube, in 99,9999% der Fälle funktioniert es nicht mit, hey, ich arbeite nur 4 Tage die Woche und dann mache ich 3 Tage off und außerdem nehme ich 30 Tage Urlaub und Alle 3 Monate lege ich mein Handy weg ab 18 Uhr. Keine Ahnung, irgendwie so. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Ja? Sondern das ist halt ein Fulltime-Job. Das heißt nicht, ich muss 24/7 arbeiten, aber, oder zumindest für uns, dieses eben, wir sind 24/7 verfügbar. Ja? Wir sind irgendwo, Urlaub gab es nicht so viel, aber als es dann mal Urlaub gab, irgendwie 2-3 Jahre, als wir das 2-3 Jahre dann geführt hatten und eben schon erfolgreich dann waren, im Urlaub, haben wir meistens zusammen gemacht, aber dann immer Handy, immer Laptop dabei. Ja? Also manchmal erschrecke ich mich auch, dass die Leute gar keine Laptop mit haben im Urlaub, aber ich glaube, das ist so mein Gedanke. wenn irgendwas ist, also die Leute verlassen sich auf dich und du weißt vielleicht mehr Sachen als die und das ist ja nicht, soll ja nicht so sein, oh ja, sorry, wir können jetzt nichts machen, Janusz ist im Urlaub, antwortet auf seine Mails, Textmessages, Anrufe nicht. Ich glaube, das ist ja eine, sage ich mal, eine so eine Stärke oder eine Sache, wo du eigentlich kein Talent dazu brauchst. Ja? Also oftmals da überlegt, was sind meine Talente als Gründer? Aber ich glaube, ein super, super leichtes Talent ist halt, oder eine super leichte Sache, wo eigentlich null Talent braucht, ist halt immer verfügbar zu sein, hart zu arbeiten und da halt kein Blocker zu sein. Ja, und ich glaube, das ist halt super, super wichtig. Und dann, also darauf achte ich schon, aber es ist natürlich immer schwierig von außen zu sehen, hey, wie viel arbeiten die Leute halt wirklich? Und wie gesagt, das muss jetzt keine 120-Stunden-Woche sein. Das kommt dann, glaube ich, mit. Gibt Gründer, die arbeiten so viel und wo das auch gut funktioniert. Ich glaube, für viele funktioniert es nicht gut, so viel zu arbeiten. Ja, da muss man schon ein bisschen auf sich acht geben. Ja.
Ein bisschen, vielleicht.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube ganz klar, 40-Stunden-Woche, Early Gründer, Wochenende off, funktioniert in 99% der Fälle nicht. Ja.
Ja, sind wir ehrlich, es hat ja auch niemand gesagt, dass Gründen wirklich was Gesundes ist.
Ja. Also mal im Ernst. Ja, also Gründen ist super, super tough.
Ja, ja, ja. Ja. Was ist dir noch wichtig? Was kannst du, ne, gerade auch aus deiner Erfahrung, aus deiner Geschichte mitgeben, empfehlen? Du wirst ja auch mit den Leuten viel arbeiten und reden.
Ja, also was ich immer, wir sind ja, sage ich mal, eher so ein Series A machen wir manchmal. Aber eigentlich machen wir quasi davor die Sachen, also irgendwie so eine Seed, eine Pre-Seed. Und was wir eigentlich immer sehen wollen, ist, okay, jemand hat eine gute Idee, brennt da für sein Produkt. Und vielleicht ist die Person dann auch, oder das Team, am liebsten haben wir immer Teams, geht glaube ich auch mit einzelnen Gründer, Gründerinnen, aber am liebsten ein Team. Und dann kann man schon sehr, sehr viele Sachen ableiten, wenn es mal irgendwie Prototypen gibt. Wie interagieren die ersten Kunden? Was haben die so für Feedback? Und das ist eigentlich immer so der Moment, wo wir am liebsten einsteigen, wo man sieht, okay, es hat schon irgendwie Traction, das geht schon voran. Es sind nicht nur schöne PowerPoint-Slides und tolle Ideen, sondern es ist auch wirklich was umgesetzt worden damit. Und das sehen wir halt immer so am liebsten. Ich glaube, dann ist auch so der Zeitpunkt, wo man wirklich viel helfen kann.
Ja. So früh anfangen. Ja, früh auf Daten gucken.
Früh auf Daten gucken. Okay. Ja. Also es ist halt immer so, die tollsten Ideen, die tollsten Sachen, solange die halt nicht real in der Welt existieren, solange da nicht irgendwelche Kunden eben drauf Bock haben, bringt halt alles. Da kann man ab und zu schon mal auch so eine Rette machen, aber am liebsten schon mit dem ersten Produkt.
Ja. Ja. Wir nehmen ja jetzt im Januar 2023 auf. Was steht für dich an dieses Jahr?
Ja, also ich glaube, das ist ja auch so, wir sind ja alle, wir sind in der Krise, die Bewertungen der, was jetzt für 1-2 Jahren, nie, sage ich mal, so irgendwie erwartet worden ist, hey, so ein Facebook oder so ein Amazon, die entlassen plötzlich Leute, die entlassen plötzlich ihre Entwickler, 10-20%, ich weiß nicht mehr die Zahlen ganz genau, aber das ist natürlich so alles andere. Deren Valuation gehen zurück. Und das führt letztendlich auch so ein bisschen zu so einem Umfeld, wo sehr early stage, wo wir jetzt sind, plötzlich alle verunsichert wurden. Ja? Also vor 1-2 Jahren wäre so, okay, Idee, eher so Medium, keine Ahnung, glaube ich da dran, glaube ich nicht dran, aber jetzt gebe ich mal ein bisschen Geld rein. Vielleicht schaffen die das, was bis zu Series A. Series A kriegen die auf jeden Fall. Und dann vielleicht wird halt trotzdem irgendwie was draus. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Angst, okay, wenn die halt nicht krass viel Traction einfach kriegen in der ersten Zeit, kriegen die einfach keine Series A. Und dann ist mein Geld gleich weg. Ja, weil ich kann, vielleicht weil ich der VC-Fund oder wer auch immer, ist gar nicht darauf ausgelegt, Series A oder wie auch immer zu machen, dann kann ich das gar nicht selber finanzieren. Und dann ist da halt schon so ein bisschen die Angst, okay, dann geht's einfach nicht mehr weiter. Und deswegen ist, glaube ich, gerade ja kein gutes Klima, um Geld aufzunehmen. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt ein Produkt hast oder ein Team hast, das halt dafür brennt und das halt vielleicht auch sagt, hey, wir cutten unsere Costs, wir verbrauchen gar nicht so viel Geld und wir halten das jetzt einfach durch. Das sind natürlich die Startups, die auch irgendwo, wenn die Krise halt vorbei ist, niemand weiß ja, wie lange es dauert, aber die dann die klaren Gewinner sind. Und dann eben da sehr, sehr leichtes Spiel auch irgendwo haben, Geld einzuwerben.
Okay, spannendes Jahr, schwieriges Jahr.
Schwieriges Jahr, ja, auf jeden Fall. Und dann, ich glaube für uns, wir schauen uns halt weiterhin die die attraktivsten Startups an. Und vor allem im Gaming können wir auch, verstehen wir sehr, sehr viel davon, trauen uns da auch zu viel und lange zu investieren und zu warten. Aber natürlich, der ganze Markt ist halt sehr viel zurückhaltender geworden als noch vor ein, zwei Jahren. Und ich glaube, das sieht man halt überall.
Okay. Janosch, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Wir gucken mal, vielleicht ist dir und euch ja irgendwann nochmal langweilig genug, dass ihr ein nächstes Buch schreibt. Und dann beende ich dieses Interview wie immer mit: Wir hören uns beim nächsten Buch. Vielen Dank, dass du da warst. Bis dann.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Dankeschön.
Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Gespräch mit Janosch Kühn und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir hören uns am kommenden Sonntag schon wieder zum nächsten Interview mit einem Autoren oder einer Autorin. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Ciao!
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.